Wertvoll leben. Ein Podcast zu sozialen Aspekten im gesellschaftlichen Diskurs.
Grüß dich, ich bin's wieder, der Charlie Brunner mit unserem Podcast Wertvoll leben. Und heute darf ich als Gast bei uns begrüßen den Gregor Kuhn-Belasi. Gregor, wunderschöne Sache, dass du heute bei uns zu Gast bist. Ich freue mich sehr darüber.
Ja, hallo, ich freue mich auch sehr. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Wir haben den Podcast Wertvoll leben und mit dir einen Menschen da, der die Welt ein bisschen bereist hat, und zwar in einem zweifachen Sinne. Einerseits warst du an vielen unterschiedlichen Orten und andererseits bist du als Fotograf immer perspektivisch unterwegs. Es gibt immer einen besonderen Blick auf die Wirklichkeit. Wie kann man sich das Leben eines Fotografen, eines selbstständigen Fotografen, der durch die Welt dingelt, in einem positiven Sinne vorstellen? Wie läuft dein Alltag ab?
Also ja, wobei ich glaube, Alltagsabläufe sind immer sehr, sehr privat und sehr, sehr unterschiedlich. Und wahrscheinlich auch bei jedem Kunstschaffenden oder Fotografen auch anders gefächert. Also mein Tagesablauf ist eigentlich recht normal, wie jeder andere auch. Ich versuche, gewisse Standards einzuhalten, mich früh morgens eben aus dem Bett zu raffen und erstmal einen Kaffee zu trinken und dann eben versuchen, die Dinge, die ich für wichtig finde, in meinem Beruf eben zu erledigen. Und da gibt es vielleicht zwei verschiedene, wie soll ich sagen, oder ich teile das in zwei verschiedene Richtungen. Das eine ist das Kommerzielle, mit dem ich mein Geld verdiene, und das andere ist eben mein Bereich, den ich sehr liebe und der mir sehr wichtig ist. Das ist die Art und Weise, wie ich Fotografie als Kunst empfinde und auch vermitteln möchte. Und daraus entstehen dann vielleicht zwei Ebenen, die mich irgendwie tragen. Ich liebe den Kontakt mit Personen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Der Grundsatz für mich ist, dass ich sehr neugierig bin. Also ich liebe neue Kontakte. Ich schmeiß mich hinein, wenn ich Menschen nicht kenne, und versuche unbedingt etwas zu ergründen. Vielleicht auch durch meine Erfahrungen aus meinen Reisen eben. Umso fremder die Menschen sind, umso interessanter erscheint mir das. Und das eröffnet mir einen Horizont, der für mich einfach wichtig ist für meine Arbeit.
Die Fotografie schafft ja auch eine gewisse Distanz zu dem, was man festhält. Es ist sich entfernen und nochmal anders hinblicken, nochmal eine Perspektive hin auf die Wirklichkeit, die man besonders einnimmt. Was ist denn dir da das besondere Anliegen dabei? Du hast gesagt, Fotografie als Kunst. Was trägt die da? Welcher Wert kommt da zum Vorschein?
Also wenn man jetzt ich muss sagen, ich bin ja in München, ich war in München, habe meine Ausbildung in München gemacht, und da in den frühen 80ern, und da gab es natürlich dann noch Professoren, die eben genau diese Wertigkeiten der Fotografie sehr stark vermittelt haben, weil das war noch das analoge Fotografieren. Da gab es noch keine digitale Welt, die auch in sich selbst sehr explizit manipulierbar ist durch die verschiebbaren Pixel. Und da gab es eben dieses Analoge, und auch dort wurde schon gesagt, Fotografie ist eigentlich Lug und Trug. Also das, was man im Foto sieht, ist eigentlich nicht die Wirklichkeit, weil das kann nie die Wirklichkeit sein. Es ist erstens mal, hängt es davon ab, welchen Ausschnitt man wählt, welche Lichtführung man hat, welchen Moment man abwartet, welche Position der Fotograf innehat. Und aus dieser ganzen, sagen wir mehr oder weniger philosophischen Art, die Fotografie zu sehen, welche auch sehr stark diskutiert wurde, in Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Falkenberg-Schule in München als Schauspielschule, und eben diese Konfrontation zwischen Wirklichkeit oder dieser Wertigkeit, was die Wirklichkeit offensichtlich darstellt, aber was eigentlich nicht unbedingt eine sein könnte, entwickelt sich oder hat sich bei mir so dieses Bedürfnis entwickelt, Bilder zu schaffen, die eben sehr tief gehen. Also gerade im Bereich der Porträtfotografie oder in Begegnungen mit Menschen, wo man eben darauf achtet, in welchen Ausdruck, welche ja, welche Tiefe in den Augen liegt. Ich meine, Augen sagen sehr viel und man kann in Menschen sehr viel herauslesen. Und das lernt man wahrscheinlich eben erst im Laufe der Zeit. Ich glaube, es ist wichtig für den Fotografen und für uns alle als Personen einfach nicht flüchtig hinzusehen, sondern einfach zu fokalisieren, genau, wo liegt mein Schwerpunkt im Ausschnitt, im Licht oder speziell auf der Menschlichkeit.
Ist auch spannend, gell? Weil die Flüchtigkeit geht ja damit einher, dass man oft versucht, eigentlich alles mitzubekommen. Und im Versuch, alles mitzubekommen, man oft einmal das Risiko eingeht, gar nichts mehr mitzubekommen. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Frage dann der Perspektive und des Schwerpunkts dann halt natürlich auch die eines Ausschnitts. Und man muss dann auch nötigerweise oder notwendigerweise ausblenden, um dort tiefer blicken zu können.
Das auf jeden Fall. Und es ist ja auch immer so, dass zum Beispiel, das hängt ja dann auch von seinen eigenen persönlichen Wurzeln ab. Mhm. Welchen Ausschnitt wähle ich und wie kommt das zustande? Ich meine, das hängt ja damit ab, was habe ich schon erlebt, was habe ich gelesen, welche Filme habe ich gesehen, eben, welche Wertigkeiten übertrage ich in gewissen Situationen, bei Gewalt, bei Liebe, bei Glücksgefühlen, welche Wertigkeiten werden da vermittelt und wie tief gehen die dann letztendlich? Und ich meine, das ist eh lustig, was du sagst, weil zum Beispiel, ich habe sehr viel auch im Theater fotografiert und dann hat man die Bühne. Die Bühne ist natürlich, wie man sich eine Bühne vorstellt, relativ breit. Und man muss aus diesem Stück, da sind zum Beispiel, sagen wir mal, 5, 6 Leute auf der Bühne, die ihr Stück spielen, in verschiedenen Positionen, mit verschiedenen Rollen auf der Bühne. Und jetzt, welchen Ausschnitt wählt man, um zum Beispiel den Sinngehalt dieses Stücks in 20 Fotos festzuhalten. Ich meine, das sind auch nur Ausschnitte, man darf nicht so weit weg sein. Wenn man die ganze Bühne fotografiert, dann sieht man eigentlich nichts. Also die Distanz, um das zu erkennen, was wichtig ist und was einem vielleicht berührt, ist zu weit weg. Also Distanzen sind ganz wichtig in der Fotografie. Wenn ich zu nah dran bin, dann schließe ich vielleicht den Rest aus. Also der Ausschnitt und die Art und Weise, welchen Bildausschnitt eben man wählt, ist unheimlich wichtig, um Geschichten zu erzählen. Oder um das zu erzählen, was einem wichtig erscheint, sagen wir mal so.
Ich finde es irgendwie spannend, mir kommt so der Gedanke, als ob in einer Welt, die ja wirklich hochgetaktet ist, die Fotografie, wenn man sie so lebt, wie du sie beschreibst, fast was meditativ Innigliches hat, so als ob, das sind dann die Momente, wo selbst die Gehassteten einen Moment an Frieden geben, damit sie abgelichtet werden können. Weil das Ablichten ist uns dann in der Gesellschaft dann doch wieder wichtig, dass wir erscheinen auf den Bildschirmen, sei es, dass wir uns selbst ablichten oder wie immer, ist so ein Gedanke, der mir kommt. Das war jetzt ein recht philosophischer und sehr interessanter Einstieg. Ich möchte jetzt gerne ein bisschen weitergehen. Du hast mir erzählt im Vorgespräch, dass du auch in Mailand warst, da ganz interessante Personen auch kennengelernt hast und im Bereich der Modefotografie tätig warst und dann auch in New York warst. Und ich würde gerne jetzt bewusst dorthin springen, weil jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir gegen Ende Jänner und die Angelobung von Trump ist jetzt nicht so lange her. Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, wie sehr du die Großstadt New York genossen hast, dieses Multikulturelle, dass das in einer Zeit war, als man das Gefühl gehabt hat, in die Richtung muss es gehen als Gesellschaft, dass die Vielfalt sich abbildet und Platz hat und es eine Gemeinsamkeit der vielfältigen Ausdrucksformen gibt. Und jetzt erleben wir da ein bisschen einen Clash von einem New Yorker noch dazu, der jetzt ja ein Golfspieler in Florida geworden ist und jetzt wieder in Washington. Wie geht es dir da mit der Erfahrung, die du in New York gemacht hast, mit der Situation jetzt? Wie erlebt man das aus der Distanz und mit dem Herzblut, das man vielleicht dann auch mit der Stadt und mit der Erfahrung verbindet?
Also ich meine, diese Stadt ist sehr europäisch, aber auch sehr ambivalent, auf jeden Fall. Ich stand vor dem Trump Tower damals, das ist auch schon eine Zeit her, und New York war für mich eine Stadt, die eigentlich sehr gewalttätig war damals noch. Also ich habe da auch einige Sachen erlebt, die nicht so cool waren. Und auf der anderen Seite war New York eine Stadt, wie man sie eben aus dem Film, man kennt, die einfach eben, ohne jetzt gewisse Namen von Regisseuren zu nennen, doch genau diese Paranoia in sich trägt. Und ich habe mich in New York wahnsinnig wohlgefühlt. Es war eine Situation, wo ich alles Mögliche oder jede mögliche kulturelle Strömung erleben durfte, sei es von der queeren Situation, wie von eben auch in der Zeit, wo ich dort war, da gab es eigentlich kaum Diskussionen über Rassismus, also wobei natürlich die amerikanische Gesellschaft sehr gefiltert ist, klarerweise, nach wie vor, wahrscheinlich jetzt noch mehr als vorher, als damals. Und New York war für mich aber dermaßen befreiend durch diesen großen, damals kulturellen Anspruch. Also abgesehen von Soho über Andy Warhol und so weiter. Es war schon einzigartig. Also diese Befreiung, diese Luft einzuatmen, es war ein, ich glaube, der Grundgedanke damals war ein anderer, aber sehr viel europäischer. Ich muss sagen, jetzt im Nachhinein mit all dem, was wir jetzt in der zweiten Periode von Donald Trump erleben, möchte ich nicht mehr in Amerika leben. Das wäre mir einfach zu gefährlich, muss ich ehrlich sagen. Also ich würde nicht, nein, ich fühle mich dort, würde ich mich nicht wohlfühlen. Aber vor 20 Jahren sehr wohl. Also ich habe mir sogar überlegt, ob ich nicht dort wohnen bleibe. Ich habe einige Freunde, die dort sind. Ich kam übrigens über eine ganz namhafte Verbindung nach New York und das war ein lieber Freund eines Freundes aus Wien und der kommt auch in diesem Film von Steven Spielberg vor, bei Schindlers List, welcher sich dann als Kind befreit wurde und dann in New York Fuß gefasst hat als Fotograf und bei dem war ich dann und habe dort ein Praktikum gemacht. Also es ist alles sehr eng und man würde gar nicht glauben, wie stark diese europäische Geschichte mit dem Holocaust uns eigentlich noch verbindet. Also, und wie wahnsinnig viele Querverbindungen es da gibt. Und das sollte man nie vergessen, dass diese Abscheulichkeiten, die da geschehen sind, dass das einfach nie mehr wieder passieren darf. Und dieser Antisemitismus, der jetzt wieder aufkommt, gerade eben auch durch diese schwerfällige und engstirnige patriarchale Denkweise von der Regierung Trump, finde ich sehr gefährlich. Das ist sehr gefährlich.
Noch dazu, wo man ja auch beim Trump, der ja dessen Wurzeln sich ja aus Deutschland ergeben, meines Wissens sogar aus dem nordbayerischen Bereich und dort heißen sie halt Trump, die Trumps, und dann klingt es auch gleich weniger gefährlich, gell? Und noch weniger Milliarden, also auch da die enge Verknüpfung. Und gleichzeitig kann man für die USA sicher feststellen, dass in den letzten Jahren die Bedeutung der Menschen aus dem lateinamerikanischen Bereich sicher noch einmal massiv zugenommen hat, also auch was die Einwanderung betrifft. Und ich habe selber zum Beispiel in Florida ein paar Bekannte, die sich dort sehr intensiv einsetzen für Migranten, Migrantinnen aus Kuba und so weiter, also in Sozialprojekten ganz engagiert sind und berichten. Ja, auch da, vielleicht liegt es aber auch in der Blase, in der man sich befindet, erlebe ich die Geschichten und Narrative aus den USA viel offener als das, was man zumindest jetzt da medial sieht. Nicht?
Aber ich finde auf der anderen Seite. Glaube immer, ich unterbreche, aber die direkten Verbindungen mit Personen, die man kennt, sind meistens sehr offenherzig und weniger behaftet mit diesen ganzen politischen Problematik. Nur ich glaube, man darf halt die Augen nicht verschließen. Ja. Nicht? Weil auch jetzt diese ganzen komischen Äußerungen, die Trump von sich gibt, und das wird dann immer so belächelt, dass man darf das nicht so ernst nehmen, oder einige sagen sogar, er wäre eh nicht zurechnungsfähig oder so. Und ich finde, man darf nicht den gleichen Fehler machen, den wir damals gehabt haben im Nationalsozialismus, bei den ganzen Holocaust. Das ist einfach viel zu oberflächlich. Also man muss schon genau hinschauen und wissen, was Sache ist. Was mich dann auch erstaunt ist, wie viele Frauen Trump gewählt haben und auch, dass so viele Latinos, also eben Immigranten aus Mexiko oder Lateinamerika, Trump gewählt haben, weil sie gedacht haben, ich habe es geschafft und das ist eigentlich genug, jetzt brauchen wir nicht mehr. Also auch diese Situation, dieses Gefälle oder eben auch diese Wertigkeiten, die dann zugesprochen werden oder abgesprochen werden einem. Du darfst ins Land kommen, wo Milch und Honig fließt, weil es überhaupt nicht stimmt, nicht? Aber das sind diese vorgefertigten Bilder, die da. Ich glaube, Amerika ist ein sehr hartes Land und wenn man dort nicht aufpasst, dann ist man gleich auf der Straße. Siehe die ganzen Obdachlosen, die auch jetzt zurzeit eben überall immer mehr werden. Ich glaube, es sind eben, auch dort gibt es eben, genau wenn man von Wertigkeit spricht, so diese die Balance ist nicht mehr gegeben in Amerika. Und dieses Wahlergebnis, mehr als, also damals war es noch 50-50, dann hat sich die Waage eben sehr stark verschoben. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass eben gewisse ideologischen Anschauungen nicht hinterfragt werden. Eben, und gerade jetzt auch das Aufheben von gewissen Kontrollmechanismen bei Facebook über Fake News oder nicht Fake News ist natürlich auch sehr schwierig. Ich meine, wer macht dort Journalismus? Wie wird das betrieben? Wer kontrolliert, was wirklich vonstatten gegangen ist und was nicht? Und das sind alles Informationen, die ungefiltert dann auf Menschen treffen, die vielleicht das gar nicht richtig lesen können. Und das ist, das finde ich, sehr gefährlich.
Ja, das sind große Herausforderungen. Das ist ja das, was ich davor sagen wollte, dass für mich das so ein Moment ist, wo wir uns nicht fragen sollten oder nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen und davon reden, da ist jemand verrückt oder wie immer, sondern uns fragen, wo kann ich an meinem Platz Verantwortung übernehmen für Demokratie, für Freiheit, für Menschenwürde und im Rahmen dessen, wo ich halt tätig bin, meinen Beitrag dazu leisten und mich eher noch einmal angestachelt fühlen, da das meine zu machen. Ich bin jetzt nicht in der anderen Position, das muss ja nicht sein, aber an meiner kann ich das meine doch dazu beitragen. Und mir hat das ganz gut gefallen, als der Präsident Trump das erste Mal eingeführt wurde, hat es eine ganz starke Bewegung, gerade von jungen Frauen im Hinblick auf die Kongresswahlen, auf die Midterm gegeben. Und wer weiß, vielleicht passiert das wieder. Und damit will ich jetzt nicht irgendwie das durchaus Herausfordernde schönreden, sondern deutlich machen, dass das ja auch eine Antwort sein kann. Nicht? Dass man sozusagen entdeckt, was die eigenen Anteile auch sind, weil wir in Europa müssen ja nicht auf die USA schauen, wir haben ja auch Aufgaben in Italien zu machen und in Österreich und in Frankreich und so weiter.
Ja, wir müssen alle unsere Hausaufgaben machen. Genau, das ist ein Kind, auf jeden Fall das ist richtig, so. Ja.
Ich hätte gerne mit dir noch ein Thema angesprochen, von dem ich weiß, dass dir sehr wichtig ist, nämlich das Thema Gewalt an Frauen, auch da gesellschaftliche Bilder, die schon über Jahrzehnte tradiert sind, die sowas wie in die Kultur-DNA eingeflossen sind, versuchst du aufzugreifen, darzustellen. Du hast letztes Jahr eine besondere Ausstellung auch gemacht zu dem Thema und da ist dir ein Anliegen, auch Sprachfähigkeit für das Thema Gewalt an Frauen herzustellen und eine Plattform dafür auch zu bieten.
Genau.
Zu bilden. Ja. Was treibt dich da? Wo siehst du Ansatzpunkte? Wo kommt dieser Einsatz her?
Also, es sind sehr viele Fragen auf einmal.
Ja, damit du Fähigkeiten hast anzusetzen.
Also, der Ansatz kommt sicher aus meiner Familie. Ich bin ja, wie du vielleicht nicht weißt, aber ich bin verheiratet mit drei Töchtern. Also, ich habe drei Töchter, die alle sehr feministisch geprägt sind oder, ich würde sagen, alle sehr normal geprägt sind. Nicht? Also, ich sehe das in einem anderen. Ich sehe das eben so, dass diese Welt, in der wir aufwachsen, eigentlich sehr patriarchal geprägt ist. Und man sieht das ja bei den alltäglichsten Dingen, wie zum Beispiel gleiche Arbeit, nicht gleicher Lohn. Nicht? Also eine Frau bekommt meistens weniger für die gleiche Arbeit, leistet aber manchmal auch mehr. Und diese Ansätze über die Gewalt an Frauen hat direkt dann vielleicht auch mit den Erfahrungen zu tun, die ich nicht nur über die Familie, sondern auch über andere Damen und Mädchen und Frauen erfahren habe in meinem Beruf als Fotograf, wo ich wirklich sehr erstaunt war, was ich da alles zu hören bekam und eigentlich mich jetzt im Nachhinein, wobei ich das nicht tun kann, aber mich manchmal wirklich verpflichtet hätte fühlen müssen oder können oder sollen, sogar Anzeige zu erstatten. Weil dort Vorfälle waren, die mir praktisch so gebeichtet wurden, die ich aber nicht weitersagen konnte, die sehr, sehr, sehr verletzend waren für diese Personen. Und aus diesem Zyklus heraus, ich sage mal, das sind locker irgendwie so 15, 20 Jahre, entstand dann diese Notwendigkeit, würde ich mal sagen, es war eine Notwendigkeit, Mädchen, Frauen oder die Frau als gesellschaftliche Position eine Stimme zu verleihen und gerade als Mann. Nicht? Und ich habe mich dann eingehend damit beschäftigt, ich habe sehr viel über meine eigene Männlichkeit erfahren. Ich habe bezüglich dessen dann auch meine Sicht auf mich selbst verändert. Oder ich wurde zumindest mal, sagen wir mal so, reflektierter in der Umgehensweise. Weil wir vorhin von Trump gesprochen hatten, er meinte jetzt kürzlich bei der Einführung, es gäbe nur zwei Geschlechter. Nicht? Ich meine, ich finde, das ist ja auch schon ein Gewaltakt an sich selbst, dass man das so von sich heraus bestimmen kann, welche Geschlechter es gibt. Wir haben ja hier in Südtirol auch jemanden im Landtag sitzen, der ähnlicher Meinung ist. Also ich finde das alles sehr gefährlich und alles sehr bedrückend. Und genau aus dieser Situation heraus habe ich gedacht, es wäre umso wichtiger, als Mann einen Bilderzyklus zu schaffen, wo eben Gewalt an Frauen wirklich visualisiert wird. Und das war dann auch eben eine künstlerisch expressionistische, wie soll ich sagen, Vision einer Vergewaltigung oder einer Abtreibung. Es gab dieses, was ich glaube ich noch viel schlimmer finde, ist dann eben dieses seelische Leid, was damit getragen wird nach dieser ganzen Gewalt, wo sich die Seele einfach auflöst und den Körper verlässt. Und da gab es auch ganz interessante Bilder dazu. Und die Ausstellung, glaube ich, hat einen großen Anklang gefunden. Ich wurde von Frauen angesprochen, die mir gesagt haben, dass ich zu hart ins Gericht mit den Männern gehe und was ich denn möchte, dass alle Männer eben ihre Männlichkeit verlieren. Und ich bin halt der Meinung, kein Mann verliert die Männlichkeit, weil er höflich ist oder weil er liebvoll ist oder weil er eben Frauen nicht vergewaltigt, ganz im Gegenteil. Und andere sind dann in die Ausstellung gekommen, die haben das erste Bild gesehen und sind wieder geflüchtet. Und dann gab es wieder das Pendant dazu, ganz interessant, Personen, die sich lange mit mir unterhalten haben. Es gab einen älteren Herrn, der stand dann vor einem Bild und dann fing an zu weinen und hat gesagt, ja, ich habe das nie verwunden mit diesem Liebeskummer. Und da sieht man, wie breit gefächert eigentlich diese Emotionen und diese Gefühle der Seele gehen, die weit über das Körperliche hinausgehen und einem eben verständlich machen, dass es darum geht, vor allem für sich selbst und zu sich selbst ehrlich zu sein, mit dem, was man tut und mit dem, was man sagt. Deshalb ist es wichtig, dass man gendert, deshalb ist es wichtig, dass man Respekt gegenüber jemanden gegenüber zeigt, der, den man vielleicht nicht so gut kennt, der vielleicht von ganz woanders kommt, versuchen wir das doch mal ein bisschen größer zu sehen. Also wenn wir jetzt in die Zukunft reisen könnten und wir haben unseren Planeten und haben dann noch 100.000 andere Planeten, wo andere Lebensformen sind, die intelligent sind und kommunizieren und so weiter, wie man das aus den Zukunftsfilmen kann. Das wäre doch eigentlich eine Welt, wo man dann sagt, man hat so ein globales, übergreifendes Verständnis dafür, dass es noch andere Lebensformen gibt. Dann versuchen wir doch auf unserem kleinen Planeten, der wirklich ganz klein ist, etwas zu schaffen, wo es absolut wurscht ist, ob du Buddha, Christus oder was auch immer in dir trägst als Glaubenskonfession oder ob du schwarz, weiß oder gelb bist. Ich meine, das sollte eigentlich keine Rolle mehr spielen.
Ich habe jetzt ganz besonders interessant gefunden, ich bin heute, musst verzeihen, recht philosophisch angeregt durch dich, dass interessanterweise dein Blick auf die anderen dich ganz stark dazu bringt, den Blick auch auf dich zu werfen. Und mit dem würde ich dann auch gerne, oder leider schon abschließen, nicht einmal so gerne, weil die guten 20 Minuten schon vorbei sind. Wir müssen darüber nachdenken, ob wir ein Gregor 2 machen, weil wir so viel Stoff hätten miteinander. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und bei uns zu Gast warst. Es war ein für mich sehr anregendes Gespräch und ein ganz anderes, als ich sie bisher gehabt habe.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung und vielleicht gibt es ja ein zweites Gespräch. Danke sehr.
Und euch wünsche ich wie immer ein gutes Leben, nach Möglichkeit so gelebt, dass es allen gut geht.